Hier ist Ramona Pauli Volkert von der 17. Welt-AIDS-Konferenz in Mexico City. Neben mir Professor Jürgen Rockstroh von der Universität Bonn, ein ausgewiesener Experte für die HIV-Hepatitis-Co-Infektion. Herr Professor Rockstroh, gab es denn hier neue Daten zur Leberfibrose, zur Progression bei der Co-Infektion?
Es wurde einfach grundsätzlich auf die Wichtigkeit der Bestimmung des Leberfibrose-Stadiums hingewiesen für weitere Therapieentscheidungen und auch für die Prognoseabschätzung. Es gab eine ganze Reihe von Daten zu non-invasiven Markern, die zunehmend von Interesse sind. Es gibt ja sowohl serologische Möglichkeiten, Fibrose zu bestimmen, als auch mit dem FibroScan, einem ultraschalladaptierten System, was die Lebersteifigkeit misst. Hier wurden zum einen Meta-Analysen präsentiert, mit welchen Cut-off-Values man arbeiten kann. Im Wesentlichen über 7,9 Kilopascal gilt als größer F2-Fibrose und größer 12 war oder 12 bis 15 war F4-Fibrose und damit Zirrhose. Mit den wachsenden Daten, die wir in diesem Bereich haben, glaube ich, etablieren sich die non-invasiven Marker, vor allen Dingen deshalb, weil sie natürlich wiederholbar sind und in Co-Infektionskliniken häufig alle 6 Monate zum Einsatz kommen und man so doch zuverlässig den weiteren Verlauf der Lebererkrankung monitoren kann.
Wann machen Sie denn hier im Alltag noch eine Leberpunktion?
Wir machen eine Leberpunktion bei Patienten, wo es diskordante Resultate zwischen FibroScan und serologischen Markern gibt und bei Patienten, wo der Verdacht auch auf andere Lebertoxizitäten oder Erkrankungen zusätzlich vorherrschen.
Jetzt zur einzelnen Co-Infektion, zur HBV-HIV-Co-Infektion. Was gab es hier an neuen Daten, Entwicklungen?
Insgesamt gab es relativ wenig Daten zur Hepatitis B-Infektion. Es gab eine Präsentation der HER-Kohorte. Das ist eine große Kohorte von HIV-positiven Frauen, in die aber auch HIV-negative Frauen mit hohem Risiko gematcht eingehen. Und in dieser Untersuchung wurde geschaut nach okkulter Hepatitis B, also Patienten, die HBC-Antikörper positiv sind, ansonsten aber negativ waren. Und dann hat man geschaut nach HBV-DNA und zwar über mehrere Zeitpunkte. Und die Gesamtprävalenz der okkulten Hepatitis B wurde mit 4,3% ermittelt. Also sicherlich ein geringes Problem, aber immer vorhanden. Und was interessant war, dass es zwei Frauen gab, die nachfolgend dann ein HBS-AG entwickelten und damit in eine chronische Hepatitis B übergingen, sodass sicherlich das Monitoren von Hepatitis B-Serologien wichtig ist. Es gab dann noch eine Arbeit als Poster, die sich beschäftigt hat mit der Hepatitis B-SAG-Serokonversion unter den gängigen HIV-HBV-Therapien, die wir heute geben und haben gezeigt, dass das insgesamt sehr niedrig ist und dass in der Tat wahrscheinlich die Behandlung für Hepatitis B wahrscheinlich fast auf eine lebenslange Behandlung hinausgeht.
Und neue Daten zur HCV-HIV-Koinfektion?
Hinsichtlich der Behandlung der Hepatitis C bei HIV-Co-Infektionen gab es auch ein paar ganz interessante Aspekte. Das eine war sicherlich eine Arbeit, die sich mit Relapse beschäftigt hat, also Patienten, die einen sogenannten End-of-Treatment-Response, also negative HCV-RNA bei Woche 24 oder 48, also je nachdem, wie lange sie behandelt wurden, erreichten. Und dann hat man nach der Relapse-Rate geschaut, also wieder Anstieg der HCV-RNA und das verglichen zwischen monoinfizierten und co-infizierten Patienten. Und hier konnte man erfreulicherweise keinen Unterschied zwischen beiden Kollektiven sehen, was uns ja zumindest die Sicherheit gibt, dass wir mit den gegenwärtig vorgeschlagenen Therapiealgorithmen gar nicht schlecht liegen. Andererseits waren aber auch ganz vereinzelt Patienten da, war ein Patient mit Genotyp 2-3-Infektion, wo das Auftreten der HCV-RNA bei Monat 8 zu beobachten war, sodass man vielleicht doch seine Patienten etwas länger monitort, obwohl wir ja auch Daten haben, die sagen, dass eigentlich alle, die 6 Monate nach Therapiebeendigung negativ bleiben, keinen Relapse erleiden, aber das scheint zumindest einen Patienten gegeben haben. Allerdings haben die keine phylogenetischen Analysen gemacht, um zu zeigen, ob wirklich eine Neuinfektion nicht auszuschließen ist.
Dann noch ein kurzer Blick in die Zukunft. In der Entwicklung sind ja die Protease-Hämmer. Da gibt es ja auch Daten zu den Monoinfizierten. Wann werden wir Daten sehen zu Co-Infizierten und wann werden die Substanzen wohl für unsere Patienten zur Verfügung stehen?
Das Problem in der Entwicklung der Hepatitis C-Medikamente bisher ist, dass sehr viel unerwartete Toxizitäten aufgetreten sind. Das heißt, eine ganze Reihe der Substanzen sind bereits aus der Entwicklung verschwunden. Aus der Substanz, die am weitesten in Phase 3 sich befindet, Teleprevir, gibt es Daten, die zeigen, dass zumindest über 12 Wochen Teleprevir P plus PEC und RIBA plus weitere 12 oder 36 Wochen PEC und RIBA tatsächlich zu einem deutlich höheren Ansprechen bei Genotyp 1 Patienten führt, in der Größenordnung um 65-67% gegenüber 40% im Kontrollarm, die nur PEC und RIBA bekommen haben. Das heißt, wir können zumindest aus diesen Daten entnehmen, dass wir eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, HCV zu eradizieren. Allerdings, erstens, PEC und RIBA bleiben. Wahrscheinlich müssen wir aber zumindest 24 Wochen insgesamt behandeln. Das wäre aber immer noch kürzer, als was wir im Moment empfehlen. Das Problem ist allerdings, dass diese Proteasehemmer über Zytochrom P450 abgebaut werden. Damit müssen also Interaktionsstudien für alle HIV-Medikamente im Grunde genommen erfolgen, bevor die Substanz bei HIV-Patienten mit HART eingeführt werden kann. Damit haben wir, glaube ich, schon mal ein erstes Problem, weil das natürlich viel Geld kostet und die Firmen etwas zögerlich sind, bevor die Indikation und die Zulassung für Monoinfektion erfolgt, schon bereits in Koinfektionen zu investieren. Aufgrund der Gesamtdauer von Hepatitis C-Untersuchungen und der Beobachtungszeit für SVR und so weiter, glaube ich, wird es wahrscheinlich doch noch 2 Jahre dauern, bis wir die Substanz in unseren Händen halten können.
Recht herzlichen Dank, Professor Rockstroh.